Und der Oscar geht nicht an The Rock.
Aber vielleicht an seine Perücke.
Hahaha.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von euren Rittern des Filmgenuss, dem Filmpodcast vorne mit den verdammten Nerds. Wie immer an den Mikros, der Blockbuster-Babbo, moin Matze.
Hallihallo, hallo Niklas, hallo Welt da draußen. Und auf der anderen Seite mir gegenüber im virtuellen Raum der Arthouse Otto. Hallo Niklas, so.
Moin. Der, auch wie, wie ich gerade erfahren habe, den Ruf hat, ein harter Knochen zu sein.
Ein harter Knochen, ja.
Vielleicht kommen wir da auch heute wieder drauf zu sprechen. Wir haben ja. Natürlich, was sollten wir auch anderes tun? Mal wieder ein paar Filme gesehen.
Und ein paar Serien.
Und ein paar Serien, stimmt, in deinem Fall.
Ja. Ich habe eine Serie beendet.
Oha. Ja. Sieht hier so gar nicht ähnlich. Okay, das möchte ich jetzt wissen.
Nach vielen Jahren.
Jahren, okay, dann ist es nicht Penguin. Ja.
Nee, die nicht, aber das kommt jetzt als nächstes auch. Ich habe Task fertig geguckt.
Task?
Ja, es ist eine Wow, eine HBO-Serie, die lief noch auf Wow.
Ah,
okay. Beendet habe ich sie dann jetzt aber tatsächlich auf HBO Max. aber auch nur, weil mich noch mal jemand drauf angesprochen hat, mit dem ich unterwegs war, am Arbeiten, und an dem Tag ist HBO gelauncht.
Mhm.
Und dann waren wir zusammen in einem Interview, also wir haben ein Interview gedreht, und ja, das war ein relativer Selbstläufer, und so im Hintergrund haben wir uns dann an unseren Handys quasi HBO Max angelegt. Der Kollege für sich und ich für mich, und dann haben wir auf der Rückfahrt schon ein bisschen, auf der Hinfahrt haben wir schon philosophiert, ne? Und später schrieb er mir dann, ob ich Task gesehen hätte, ja. Es ist eine Serie mit Mark Ruffalo, so eine Crime, FBI-Ermittlerserie, Dramaserie, könnte man sagen.
Ah, okay.
War jetzt nicht so mega stark, war gut inszeniert, sehr atmosphärisch, auch ein bisschen anders, sage ich mal, vom Drama-Style. Also anders, als man es jetzt erwarten würde. Nicht so die typische Crime, True Crime, FBI-Ermittler-Serie, so Profiler-Serie. Aber war schon okay, war schon sehenswert. Ist halt so, ich sag mal, so typischer HBO-Standard.
Der ja durchaus relativ hoch ist eigentlich.
Eigentlich oder schon, nicht. Ja. Ja, also jetzt wo du es gerade ansprichst, mir fällt auf Anhieb nichts ein, was irgendwie, wahrscheinlich war Task die schwächste HBO-Serie, die ich je gesehen habe, so.
Ja, okay.
Also, weiß ich nicht, hast du schon mal, also fällt dir auf Anhieb eine schwache HBO-Serie ein?
Wenn wir jetzt mal die letzte Game of Thrones Staffel rauslassen.
Ja, okay. Also die allerletzte Game of Thrones, okay.
Ja.
Ja, gut, staffelweise jetzt, ne?
Ja, nee. Ja, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt da überhaupt kein Experte, ne? Aber ansonsten, was mir so einfällt, ist eigentlich eher so Benchmark, was Serien angeht.
Total, ja.
So Chernobyl und ich weiß nicht, warum ich das jetzt angefangen habe, als wäre es eine Liste, das ist irgendwie gerade das Einzige, was mir einfällt. Nein, Euphoria und so, ja. Alles, was hochgefeiert ist, läuft da irgendwie, ja.
Ey, da bin ich bei Euphoria. Hast du Euphoria gesehen?
Nee, leider nicht, weil ich hatte Wow nie und ich habe jetzt auch noch kein HBO Max, aber ich arbeite dran.
Wir sind in Verhandlungen. Ich bin aber bei Euphoria irgendwie total angefixt. Ich habe davon jetzt auch mal einen Trailer gesehen und das sieht visuell total stark aus. Richtig körnig, richtig Spielfilm-like.
Ja, weißt du warum?
Richtig cinematografisch.
Weißt du warum?
Weil es auf Film gedreht ist?
Ja, das auch, ja.
Ach, krass.
Das also denke ich mal, nee, das ist halt ein Baby aus HBO und A24, nämlich auch die haben ihre Finger da im Spiel.
Oha.
Ja.
Pass auf, jetzt droppe ich noch einen. Beef Staffel 2 ist wohl
gekommen.
Ja, Mann. Das habe ich auch jetzt die Tage erst gehört.
Ja.
Sehr cool, das freut mich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass da noch mal eine Staffel kommt. Aber bleiben wir doch bei HBO Max. Ich habe mir The Pit. The Pit habe ich mir direkt schon, ich glaube, die erste Staffel, die hat 13, 14 Folgen. Die hat irgendwie so ganz ungewöhnliche Folgenzahl. Ich bin jetzt bei Folge 4 und jede Episode, also es ist so ein bisschen in Echtzeit erzählt.
Ja.
The Pit steht für quasi den, das ist so der Dreh- und Angelpunkt einer Notaufnahme. Das nennt man The Pit.
Ah, okay.
Und genau, und das ist so auch, darum dreht sich so in der Serie auch, ne? Um diese Notaufnahme in, irgendwo in Pennsylvania. Nennen wir mal große Städte, Cleveland?
Pittsburgh?
Pittsburgh, ich glaube, es ist Pittsburgh. Und Cleveland, ist Cleveland in Pennsylvania?
Das ist in Ohio.
Das ist in Ohio. Nee, dann ist es, glaube ich, Pittsburgh. Du hast es direkt genailed. Genau, und ich habe so anderthalb Folgen gebraucht, um reinzukommen, und anderthalb Folgen lang dachte ich mir so, ja, es ist eine ganz normale Arztserie, die macht genau dasselbe, was andere Arztserien auch machen, so, ne?
Ja.
Also wirklich genau dasselbe, und aber nee, es ist schon ein bisschen anders, also je mehr ich das gucke, und ich gucke es aktuell jeden Abend, und je mehr ich davon sehe, desto mehr zieht mich das so ein bisschen in seinen Bann tatsächlich, in den eigenen Bann, den diese Serie so aufbaut. Und vor allem halt auch Noah Wyle, ne, der Hauptdarsteller. Wir hatten es ja hier schon, weil er ja den Emmy gewonnen hat und den Golden Globe für diese Darstellung. Der ist ja auch der Autor oder einer der Autoren der Serie, der Hauptdarsteller. Und ich sag mal, es menschelt anders in so der Arzt-Patienten-Beziehung und so. Es ist schon ein bisschen subtiler, diese ganze Drama-Ebene, die ganze menschliche Ebene, die menschliche Komponente in der Serie. Ist schon ein bisschen anders. Man muss, also ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu durchschauen, dass. Also die den Subtext, diese tiefere Ebene zu sehen. Wie gesagt, anderthalb, zwei Folgen habe ich gebraucht. Und ja, ist wirklich ein sehr schönes Ensemble. Und ja, ich denke mal, ein großer Grund dafür, warum diese Serie so erfolgreich ist, besonders in den USA, weil du in so ziemlich jeder Folge hast du so amerikanische gesellschaftliche Themen, die aufgegriffen werden, auch relativ subtil, weißt du? Und sei es Rassismus, sei es irgendwie das überforderte Gesundheitssystem oder überhaupt nicht, ja doch, also das Gesundheitssystem funktioniert, aber es ist halt massiv ausgelastet, ne? Das sagt dir die Serie halt auch schon von Minute 1, ne?
Ja.
Und ja.
Ja, ich finde es irgendwie krass, ne? Also, okay, ich bin sowieso nicht so dieser Krankenhaus-Serien-Guy, aber ich verstehe nicht, warum die sich so viel, also ich verstehe schon, warum die sich so viel Zeit damit gelassen haben, aber ey, ganz ehrlich, die Premiere in Amerika war ein Jahr vorher. So, das war Anfang Januar 25. Die sind ja jetzt schon in der zweiten Staffel.
Genau.
Und klar, ich verstehe schon, die wollten jetzt die Serie in dem Wissen, dass HBO Max nach Deutschland kommen würde, nicht an Bau verschachern, so, sondern die wollten das mit so einem Knall starten lassen. Aber die Serie hatte ja irgendwie überhaupt keinen Bass. So. Also es hat in Deutschland eigentlich kein Mensch auf diese Serie gewartet.
Nee.
Wir kennen die vielleicht, weil wir ja ein bisschen in der Serie- und Filmbubble drin sind. Ey, aber wenn jetzt meine Mutter gefragt hat, ey, hast du Bock auf The Pit, sagt die, auf wen? Auf Brett oder was?
Es ist halt, also ich hatte sie ja erst seit den Emmys auf den Schirm, die Serie. Und genau, und auch wegen Noah Wyle, weil es halt ein Emergency Room-Veteran ist, so, ne? Und Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so das ganz große Aushängeschild von HBO Max. Ich denke, in Deutschland oder Europa ist eher Night of the Seven Kingdom jetzt der große Benchmark für diesen neuen Streaming-Dienst.
Ja.
Ja, das stimmt schon, da habe ich mir ja, also da habe ich mir jetzt auch die erste Folge angeguckt, ist auch schon stand jetzt die zweite Folge draußen und ja, ist doch mal was anderes, muss ich sagen. Ist schön inszeniert auf jeden Fall. Nicht ganz Game of Thrones typisch, wie man es jetzt erwarten würde. Also vom Look and Feel her schon, klar, das ist Westeros pur. Was man da so vom Worldbuilding erzählt kriegt, aber die Figurenzeichnung ist dann doch ein bisschen anders, als man es jetzt erwarten würde. Und
gut, es geht auch, halt nicht um Throne, sondern um irgendeinen Heckenritter, ne, der von anderen so ein bisschen, also mein Eindruck vom Promomaterial war, dass er von allen so ein bisschen von oben herab betrachtet wird.
Ja.
Weil er irgendwie scheinbar nicht so ein gesellschaftlichen Stand hat oder so einen Adelsstand oder so.
Ja, das kriegst du auch schon relativ schnell in der ersten Folge alles erklärt.
Ja.
Was mit dem Heckenritter ist übrigens ein sehr witziger Begriff.
Ich hatte bisher nur Heckenpenner.
Heckenpenner. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob Heckenritter, ob das ein positiver Begriff ist oder eher so für... Ja, das ist
so ein Ritter zweiter Klasse. Mal.
Ja, so ein Ritter zweiter Klasse, so, ja.
Ja, nee. Aber du hast schon recht, The Pit ist jetzt, hat jetzt so im gesellschaftlichen Diskurs hier nicht so krass stattgefunden, aber nee. Ich meine, HBO, wie gesagt, die haben dann noch Night of the Seven Kingdoms?
A Night of the Seven Kingdoms, genau.
House of the Dragon wird auch noch mindestens zwei weitere Staffeln kriegen. Also die haben ja so einen sehr breiten Katalog mit einem relativ guten Ruf, auf den die sich einfach verlassen können. Das ist jetzt einfach das, worauf die hoffen müssen, dass das reicht, dass genug Leute in Deutschland abonnieren. Aber bei mir ist der Hype da. Ich weiß gar nicht, warum ich es bisher jetzt immer noch nicht abonniert habe, nachdem es schon zwei Wochen verfügbar ist. Aber es kommt noch.
Ja, also die haben natürlich noch fett mit One Battle After Another geworben, ne? Das ist auch die ganze Zeit im Dashboard drin, sobald ich die App starte oder den Streaming-Dienst starte, ist auch direkt immer One Battle After Another und Sinners. Und noch ein weiterer Film, der mir tatsächlich ins Auge gestochen ist, den ich schon öfter mal irgendwie im Streaming gesehen habe und nie dazu kam, mir den mal anzugucken, ist Fatih Akins Aus dem Nichts mit Diane Kruger in der Hauptrolle.
Mhm.
Du kennst sicherlich das Plakat und vielleicht, also hast du den Film gesehen?
Nein.
Der ist, ist sehr sehenswert. Ist auf jeden Fall, um es mal ganz knapp zu machen, das ist so ein bisschen Fatih Akins Aufarbeitung der, ich überlege gerade, ob das ein Spoiler ist, wenn ich das jetzt so sage, weil mir war das nicht so ganz bewusst, bevor ich den Film geguckt habe. Also es ist so ein bisschen Fatih Akins Aufarbeitung der NSU-Morde. Und, NSU-Mordserie. Das ist kein Spoiler, okay.
Nein.
Weil das mir ist war eine das
Synopsis.
Nicht dann. Mir war es auf jeden Fall nicht bewusst und.
Nee, wusste ich jetzt auch nicht.
Ich wusste, also dass die Hauptfigur Diane Kruger, dass ihre Familie Opfer eines Terror- oder Mordanschlages wurde, aber dass die Hintergründe so Parallelen zu den NSU-Morden aufweist, das war mir nicht bekannt. Und ist auf jeden Fall auch sehr sehenswert und hat mich auf jeden Fall anders erschüttert und anders beeindruckt, muss ich sagen. Sowohl inszenatorisch als auch vom emotional, ne?
Ja, das ist... Boah, NSU-Morde sind natürlich schon ein hartes Thema, ey.
Total.
Aber der scheint gerne so so harte Sachen aufzuarbeiten. Ich meine, den Film über, wie hieß er nochmal? Der Goldene Handschuh.
Ja.
Warum fällt mir jetzt der Name von dem Typen nicht ein?
Ja, Fatih Akin oder was?
Nee, Fritz Honka.
Honka. Ich wollte schon Willy Wonka.
Honka.
Hanka, Hanka.
Nee, aber ich habe tatsächlich, lustig, dass du es sagst, auch noch einen Akin-Film auf der Agenda.
Ja.
Nämlich wird bald hier in einem der Vertrags- oder Partnerkinos von Sinfinity nochmal Amrum aufgeführt und den werde ich mir dann im Nachgang doch nochmal angucken.
Genau. Sehr cool.
Der neueste
Fatih Akin. Der war ja auch so auf der Shortlist für den Academy Award, ne, über den wir jetzt hier gleich auch nochmal ausführlich sprechen werden, über die Nominierungen. Du zitterst schon, ne? Ich merk's. Ausführlich. Der Niklas guckt auf die Uhr. Nein, Quatsch. Interessant, auf jeden Fall der Kameramann, der ist, das hatte ich jetzt hier im Rahmen der National Cinematographer Association.
Cinematographer Association.
Ja, ey. Ach Mann, wie heißt denn die Association jetzt?
NCAA.
American. Ja, ist es nicht American Cinematographer Association?
Ich habe absolut keinen Plan, ey.
Moment, das sage ich jetzt. The American Society of Cinematographers. So. Ey, Cinematographers, das schnell auszusprechen, das kriege ich nicht hin.
Cinematographers,
ja.
Siehste, so
die einfach. Die ASC, so, das wollte ich sagen.
Ja.
Und ich wollte es jetzt noch kurz fertig bringen. Der Kameramann von Amrum, der hat hier auf jeden Fall Newcomer-Nominierung bekommen. Das ist sehr schön. Ja. Und was noch besonders ist an Amrum, ist tatsächlich, nämlich der Regisseur und Filmemacher Haag Bohm. Hast du von dem schon mal gehört?
Nein.
Hamburger Filmemacher, der ist ja Ende November ist der verstorben.
Haag Bohm,
und der hat auch das, ja, der hat auch das Drehbuch zu Amrum geschrieben. Und ich glaube, er hat auch angefangen, den Film zu inszenieren und wusste aber schon, dass er es wahrscheinlich nicht packen wird.
Ach,
und hatte da schon Fatih Akin eben auserwählt, quasi dann für ihn einzuspringen. Ne? Und also ähnlich wie mit dem letzten Film von dem Goodbye Lenin Regisseur, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, da war das ja so ein ähnliches Thema. Der Regisseur hat ja Wolfgang Becker, der hat die Premiere gar nicht mehr erlebt und auch einen Regisseur auserwählt, Achim von Borries, der für ihn quasi die Dreharbeiten abschließt, ja. Und dieser Haag Bohm, also deutscher Regisseur, deutscher Filmemacher, ich habe jetzt keinen seiner Filme gesehen, mir war der Name jetzt auch nicht so ganz bekannt, aber es war wohl auch der Mentor von Fatih Akin, so.
Ja.
Spielt auch wieder Diane Kuger mit, ne, bei Amrum, wenn mich nicht alles täuscht.
Weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht nachgeguckt.
Okay.
Amrum. Aber gut möglich.
Sie ist dabei.
Ich bin auch.
Ich hatte es nur nicht auf dem Schirm. Ich habe es jetzt auch gerade gelesen, ja.
Oh, Matthias Schweighöfer, toll. Das ist schon mal
Brienne
ein Plus, ein, naja, kein Minus, aber ein Neutralzeichen. Gut.
Er spielt Onkel Theo.
Onkel Theo.
So heißt der Charakter hier, Onkel Theo.
Ja, ich sehe es auch bei Wikipedia. Aber den Schnitt haben sie dann wieder outgesourced an den Briten, Andrew Bird. Okay, wildes Projekt, ja.
Deshalb fühlen sich die Filme dann immer so international an, ne? Wenn du einen internationalen Kameramann und Cutter ranholst.
Ja, Mann. Naja, gut. Soll ich mal so langsam...
Erzähl, was hast du Schönes
gesehen? Was habe ich denn Schönes gesehen? Ich habe natürlich, das haben wir gerade schon kurz angedeutet, wobei, nee, ich fange nicht mit Hamlet an, das wäre doof, weil dann sind wir nämlich direkt beim nächsten Thema. Aber ich habe auch Hamlet gesehen, ja.
Mhm.
Ich habe mir so ein paar Sachen angetan, auch für das aktuelle Video, was ich für uns produziert habe, nämlich The Rip.
Ey, den habe ich auch gesehen.
Ach, ist halt so ein richtig generischer Netflix-Film, ey. Also es geht eigentlich nur um ein paar Cops in irgendwo in Florida, glaube ich, ne?
Miami, genau, Miami, ja, ja.
Ja. Und
da, TNT.
Es ist wohl so, dass sie regelmäßig so Insider-Tipps bekommen, in welchen Crack-Höhlen sie irgendwie Geld finden können. Dann fahren sie da vorbei, kassieren das Geld ein und melden das dann nicht den Behörden, um sich selbst einzustecken, weil die armen Bullen verdienen halt nur 80.000 im Jahr und das ist ja viel zu wenig. Und eines Tages ist es dann wieder so, sie fahren dann raus zu so einer Frau, die gar nichts von dem Geld weiß angeblich, dass sie auf dem Dachboden liegen hat. Weiß sie, glaube ich, tatsächlich nicht. Und dann stellt sich jetzt raus, oh, es sind diesmal sogar 20 Mille und nicht irgendwie 300.000 oder so. Und dann fragen sie sich so ein bisschen, was passiert jetzt mit den 20 Millionen? Und dann kommen dann natürlich auch noch die irgendwelche Kartelle dazu. Und dann denkt auf einmal jeder vom anderen, ja, du bist doch hier, steckst doch mit denen unter einer Decke und du wusstest doch mehr und bla 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 bla. Und diese ganzen moralischen Dilemmata, die da aufgemacht werden, die werden uns natürlich nicht schön gezeigt durch Bilder, sondern die werden uns hauptsächlich in die Kamera erzählt, weil das ist ja die neue Agenda von Netflix, ne? Dass, ja, dass die Figuren immer sagen müssen, was sie gerade machen und was sie gerade sehen, damit die Leute, die nebenan gerade bügeln, auch noch mitkriegen, was im Film passiert, damit sie den Film verstehen können, ohne den Film eigentlich zu gucken. Kann ich schon verstehen, dass sie irgendwie versuchen, auf Doomscrolling und Second Screening und wie es alles heißt zu reagieren, aber wenn du wirklich da sitzt und dir den Film aktiv anguckst, finde ich es schon ein bisschen nervig, wenn die uns dann erzählen, ach ja, da sind übrigens hinter der Wand da, die wir gerade eingekloppt haben, da stehen ja noch 14 Eimer. Und ich so, ja, das kann ich sehen. Ich sitze ja vorm Fernseher. Und wenn in dem Eimer da 1,5 Millionen drin waren und da sind noch 14 Stück, boah, dann sind das ja 20 Millionen. Ich denke mir so, ja, ja, ich kann ein bisschen Kopf rechnen, okay.
Ja.
Ja. Da bin ich dann wieder der harte Knochen. Meine Eltern hatten Spaß, oder mein Vater, glaube ich, hatte Spaß an dem Film. Oh, das ist jetzt ehrlicherweise auch kein Gütesiegel. ja, ich war eher ein bisschen genervt davon, von diesem ständigen Bruch mit dem Show Don't Tell, mit dem guten Alten.
Man kriegt geschaut, aber
Man kriegt geschaut und geteilt, ja.
Und ja, ungefragt kriegt man trotzdem noch geteilt, ja.
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 Ansonsten muss.
Aber wie du.
Ja, ja, doch.
Nee, wie du schon gesagt hast, ne, es ist ja dem geschuldet, dass die Leute ja den Content sich reinziehen sollen, ohne überhaupt erst hinsehen zu müssen, ne? Oder nur alle 5 Minuten mal hinzugucken.
Ja. Ja, das ist dann auch so. Und wer dann mal kurz scheißen gegangen war zwischendurch, alle 10 Minuten wird dir der Zwischenstand des Plots auch nochmal erzählt von irgendeiner Figur. Ja. Nee, ansonsten muss ich sagen, es gab so eine Verfolgungsjagd zum Ende hin. Die war ordentlich gefilmt. Konnte ich nichts gegen sagen. The Rip, der Film, der steigt ein mit so einer Szene auf so einem Parkplatz. Das haben sie auch ganz cool gefilmt, so wo direkt mit Shotguns aufeinander geballert wird.
Ja.
Der Film sieht generell nicht verkehrt aus. Hat nicht so diese typische Netflix-Zuckerguss-Optik im Editing bekommen am Ende.
Aber spielt halt auch relativ viel im Dunkeln, muss man sagen.
Spielt,
ne?
Auch relativ viel im Dunkeln, ja.
In diesem bekackten Vorort.
Ja.
Der so menschenleer und
Lia Haya.
Ja.
So, ich dachte so, welche Lea ist Haya, Alter?
Ja.
Nee, sie haben tatsächlich, ja, muss man den lassen, vor Ort gedreht. Ja, deswegen stehen sie nicht nur vor Greenscreens rum und deswegen hat das nicht alles so diese Zuckerschicht obendrauf, die du dann im Color Grading immer mittlerweile siehst, ja, wenn sie eigentlich nur vor Greenscreens rumgestanden haben. Genau. Dann habe ich.
Aber eine Frage noch. Wie glaubwürdig fandest du die Feindschaft zwischen Brad Pitt und Matt Damon? Oder deren Disput, der sich da so.
Hast du das
zu irgendeinem Zeitpunkt gekauft?
Nee, mir kam das immer alles so ein bisschen aufgesetzt und gestelzt vor.
Ja.
Ja.
Ich fand auch deren. Also, ich habe nichts gegen die beiden. Ich mag ja das Duo. Auch auf der Leinwand und so. Ist auch der einzige Grund, warum ich den Film geguckt habe. Ist einfach wegen den beiden, wegen Brad Pitt und Matt Damon. Und aber es, ja, von so der typischen Chemie der beiden habe ich jetzt auch nicht so richtig was gespürt, muss ich sagen. Ja.
Ja. Ja, oder beziehungsweise vielleicht sogar schon wieder zu sehr, weil ich habe ihnen halt diesen Twist nicht abgekauft. Ich finde, das wirkt ja eher so wie so zwei Kumpels, die jeder irgendwie 5 Bier drin haben und sich dann so ein bisschen anzicken, aber eigentlich war alles nicht so gemeint.
Nee. Das kann auch gewollt sein, aber ja, so eine ernsthafte Fehde wäre dann schon besser gewesen wahrscheinlich. Ja. Also dann wäre, aber ja, es liegt wahrscheinlich an dem, wie du es gerade eben beschrieben hast, ne?
Das ist übrigens aber auch so ein Genre, was ich inzwischen nicht mehr sehen kann. Ne? Leute, die einfach mal wieder Bock haben, darauf miteinander zu arbeiten. Und der Film ist dann nebensächlich. Das haben wir schon bei Deadpool und Wolverine bekommen. Ja.
Ach so.
Das haben wir auch dieses Jahr bei Das Kanu des Manitou bekommen. So, da haben sie auch gesagt, so ja, wir haben mal wieder Bock, uns wie Cowboy und Indianer zu verkleiden. Die Story ist total egal. Wir haben einfach mal wieder Bock darauf. Mhm. Und das kam mir dann jetzt auch wieder so ein bisschen so vor. Also die Netflix wollten so Matt Damon und wie hieß er, Ben Affleck, haben für einen Film. Und dann haben sie sich gedacht, so ja, boah, es gibt doch diese eine Geschichte da, die ist mal irgendwie in Florida passiert. Also die sagen, der Film beruht ja angeblich auf wahren Begebenheiten. Dann haben sie sich so gedacht, so ja, okay, das können wir ja verfilmen und das lässt sich auch gut vereinen mit unserer neuen Politik so, weil wenn die Figuren dann reinkommen und die eine fragt die andere so, ey, was machst du denn da mit diesem iPad in deiner Hand, dann wissen die Leute auch direkt Bescheid, ey, dann haben wir Show and Tell und wir haben direkt unseren Sponsoren genannt und das kostet alles gar nicht so viel, weil wir brauchen nur so ein Haus da in so einer Nachbarschaft.
Ja. Aber nur die Good Guys dürfen das Tablet, das iPad in der Hand halten, ja.
Genau. Boah, es gibt doch auch diese eine Szene, die weiblichen Cops, die sind ja alle in der Garage und dürfen Geld zählen, während die anderen sich da irgendwie die Nachbarschaft sich angucken. Und dann sperren sie sich irgendwann da ein. Und dann kommt Steven Yeun so in die Garage oder will in die Garage und kommt nicht rein, weil die sich da eingeschlossen haben. Und dann lassen sie ihn rein und er dreht sich nochmal so Richtung Tür und sagt so, was soll denn das mit den Kabelbindern? Und ich denke mir so, boah, Junge, okay. Ja, okay, der Typ, der gerade nochmal seine Tomatensoße umrühren musste, weiß jetzt auch, dass ihr euch da mit Kabelbindern verbarrikadiert habt, ey. Boah, das sehe ich doch, ey. Das war wieder so ein Moment, wo ich dachte so, boah, halt doch die Fresse, Alter. Egal. Ich möchte jetzt auch mal wieder was Positives sagen, denn ich eigentlich liebe ich ja Filme. Wie gesagt, ich hatte heute, nachdem ich unser neues Video zu Ende gemacht hatte und hochgeladen hatte, hatte ich so ein kleines Zeitfenster zwischen dem Zeitpunkt und unserer Aufnahme hier und dachte so, boah, ich habe jetzt irgendwie mal Bock, was zu gucken. Aber ich hatte keinen Bock auf was Neues, weißt du, weil manchmal möchte ich einfach mal einen Film um des Filmes willen gucken und nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ich den irgendwo besprechen muss oder so. Passiert auch.
Classic.
Passiert auch mir noch, genau. Und dann habe ich mir gedacht so, boah, ganz ehrlich, ich habe in meiner Letterboxd Top 4 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri drin. Und manchmal, wenn ich Filme so richtig krass gerankt habe oder geratet habe, weil ich habe dem eine 5 von 5 bei Letterboxd gegeben, und dann kommt es so vor, dass ich den Film mal so ein, zwei Jahre nicht gesehen habe, dann kommt bei mir manchmal so eine Denke auf, so, boah, ist der Film eigentlich wirklich so gut oder übertreibe ich nur?
So.
Und dann habe ich den einfach mal angemacht. Und nein, ich übertreibe nicht. Das ist so ein geiler Film, ey. Und ich finde den, ich würde ihm jetzt gerade 6 Sterne geben, wenn ich könnte. Der ist so geil. Ich weiß nicht, wie Martin McDonagh, es ist eigentlich frech, wie talentiert dieser Mann ist.
Ja, was, Sam Rockwell.
Ja,
Sam Rockwell ist auf definitiv eine 6 von 5.
Ja, also Schauspieler sowieso, aber ich meine, der Writer, Alter, der Autorenfilmer Martin McDonagh, ey, das ist unverschämt, wie gut der sich Geschichten und Figuren ausdenken kann und wie gut er das dann auch noch in ein Drehbuch reinwurschtelt, weil da gibt es keinen Dialog, wo du dir denkst, boah, war jetzt nicht so nötig. Jede Line ist einfach nur on point, Alter, und die also das Ensemble liefert ja auch on point, also Frances McDormand ja auch und Woody Harrelson sowieso und Sam Rockwell, ja. Und keiner dieser Charaktere ist nur schwarz oder nur weiß, die haben alle so ihre Szenen, wo du denkst so, boah, jetzt pass mal auf, ey, dass du dich da nicht zu hart verrennst in deiner Ideologie oder in deinem Rachefeldzug oder deiner Suche nach Gerechtigkeit, das ist total geil, ey. Und wenn du irgendwann mal denkst, dass du eine Figur dabei erwischt hast, wie sie etwas tut, wo du sagst so, ah, wusste ich doch. Dann kommt Martin McDonagh und sagt so, nee, mein lieber Freund, so war das aber nicht. Ich weiß nicht, zum Beispiel, irgendwann brennen doch da brennen die Billboards so relativ zum Ende hin. Und dann denkst du, ja, natürlich war das der scheiß Racist-Assi-Dorfkopf da. Nee, war er eben nicht. So.
Ja.
Und dann erfährst du das später, dass er es nicht war und denkst so, boah, fuck, ich war mir total sicher, dass der das war, aber das war ja viel zu offensichtlich. Aber es war zu offensichtlich. Es ist total geil, ey. Ich liebe den Film.
Also, allein so eine Szene auch reinzuschreiben, ne, diese Rückblende mit Frances McDormand, wo sie sich mit ihrer Tochter das letzte Mal das so sieht hart, und streitet und sie zu ihr noch sagt, wenn du jetzt gehst, hoffe ich, dass du vergewaltigt und umgebracht wirst, so ungefähr, ne? Und was passiert? Sie wird vergewaltigt und umgebracht, weißt du so.
Ja. Es war ja so, die Tochter geht raus und sagt, ich hoffe, ich werde vergewaltigt. Und die Mutter sagt, ja, ich hoffe auch, dass du vergewaltigt wirst.
Ja, das ist... Mir läuft es jetzt schon beim Erzählen kalten Rücken runter. Und dabei ist es eigentlich so ein es ist ja so inszeniert, der ganze Film ist ja so inszeniert, dass du in jeder dieser Szene soll dir oder dir kann im Grunde das Lachen im Halse stecken bleiben, ne? Weil das ist so absurd, das kann nicht der Realität entsprechen oder total. Die Realität abbilden, aber das tut es ja.
Total.
Das passiert in der Realität, genau das passiert in der Realität und Menschen sind ja auch so in der Realität.
Ja.
Zwar ein bisschen überspitzt, aber es geschieht nun mal. Für mich ist es auch ein 5 von 5 Film, nach wie vor. Das Einzige, ich finde halt, Frances McDormands Agenda ist schon ein bisschen arg radikal, sage ich mal so. Ne? Also sie ist schon sehr, sie geht schon übers Schicksal anderer Leute, ne, letzten Endes. Auf der anderen Seite, wer will's ihr verübeln, ne? Wer will's ihr verübeln, wenn sie merkt, Strafverfolgung rührt sich halt null, ne? Und das ist halt das Einzige, was Eltern in so einer Situation wollen, ist irgendwie Antworten oder Gerechtigkeit oder eine Form von Genugtuung, ne?
Ja. Aber der Film macht es einfach auch so meisterhaft, dir zu illustrieren, dass keine der beiden Parteien es einfach hat. Ganz ehrlich, der Polizeichef hat es alles andere als einfach. Und ich rede jetzt nicht von seiner Krebserkrankung, sondern was soll er? Er hat doch recht, was soll er denn machen? So, die haben alle Verdächtigen verhört, die haben alle DNA-Spuren untersucht. So, es gab einfach keinen Anhaltspunkt. Er hatte nichts, er hatte gar nichts. Und dann wirst du halt von der Mutter angeprangert, die glaubt irgendwie, dass du da im Revier rumsitzt und irgendwie lieber Donuts und Kaffee reinfrisst und dabei irgendwie so ein paar Schwarze diskriminierst oder so.
Ja.
Das ist schon echt heftig, ey. Das ist schon wirklich verdammt heftig. Ja, aber also ich, wie gesagt, man hört es vielleicht schon, der Film konnte auf jeden Fall seinen Rang behaupten, also der wird auf jeden Fall in meiner Letterbox Top 4 stehen bleiben.
Von wann war der? 2019? 2018?
Ja, irgendwie sowas, 18 glaube ich oder so.
Billboards, also 2017 war definitiv, weiß jetzt nicht, was noch kam, aber ich glaube, das war schon der Film des Jahres für mich.
Ja. Ich schau mal gerade, wer hat denn da bester Film gewonnen? Oh nee, Alter. Okay, Shape of Water hat bester Film gewonnen.
Ja, das
auch so ein Ding, ne?
Ich glaube, ja.
Ey, guck mal, wenn du das jetzt mal anguckst, es tut mir leid, ne, aber Shape of Water hat gewonnen. Wer war noch nominiert? Ja, Call Me By Your Name, The Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Three Billboards.
Ja.
Die Verlegerin. Also, ich hätte mir da schon den einen oder anderen Film, und wenn es Dunkirk geworden wäre, ja, oder Get Out. Oder Lady Bird, ich glaube Lady Bird war nicht so der. Aber ey, ohne Scheiß, Three Billboards hätte es wirklich sein können, so. Weil ey, Shape of Water, der war mir irgendwie. Also ich hab da einmal reingeschaltet, das war mir irgendwie anstrengend, ey, und dann habe ich den auch nicht beendet, muss ich zu meiner
Schande. Ich liebe die Filme von Guillermo del Toro, aber, und ich muss auch sagen, ich fand auch Nightmare Alley, den fand ich auch richtig gut.
Den fand ich
obwohl,
cool.
Wie heißt er denn, der Hauptdarsteller?
Bradley
Cooper. Obwohl Bradley Cooper mitspielt, so, das wollte ich eigentlich nur sagen. Mochte ich den Film sehr gerne und ja,
und auch Maestro ist aber die unten durch, ne?
Das ist, ja, schon ein bisschen früher, glaube ich.
Geil, ey.
Es liegt aber auch ein bisschen an den Rollen, die er spielt, tatsächlich, ja.
Ach so, ja. Okay.
Also es ist nicht nur die Person Bradley Cooper. Ähm, Ja, nee, ja. Also wie gesagt, ich verstehe jetzt auch nicht, und wir haben jetzt viele, aber wir wollen doch über Hamnet sprechen, obwohl wir jetzt viele Überleitungen haben, zu den Oscars zu kommen. Aber ja, mit Frankenstein geht es mir ähnlich. Ich frage mich echt, warum dieser Film nominiert ist. So, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Das habe ich mir bei Shape of Water habe ich mir das gedacht, bei Nightmare Alley habe ich mir das gedacht und Frankenstein. Alle drei Filme für den besten Film nominiert und ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen.
Also, genau, dann sage ich das noch kurz. Wie gesagt, ich habe gestern endlich Hamlet gesehen.
Ja.
Ich muss ja mittlerweile von donnerstags bis sonntags arbeiten, deswegen kann ich Filme leider nicht mehr in der Startwoche noch gucken, sondern muss dann bis montags warten. Aber Wayne, dafür habe ich ja andere Freiheiten, die ich sonst nicht hätte. Und
was Hamlet, ist dieses Hamlet?
Genau, Hamlet ist erzählt von der Familie von William Shakespeare. Also er und seiner Frau Agnes, nicht Agnes, wie ich fälschlicherweise in einem vergangenen Podcast mal gesagt habe, Agnes. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein irischer Name ist oder so. Die lernen sich kennen, die verlieben sich, die verheiraten sich und die bekommen dann drei Kinder. Ein Mädel und dann nochmal zwei Zwillinge. Und die leben halt in der Stadt, in der sie da nun mal leben. Aber das Problem ist, dass auch der Vater von William Shakespeare da lebt und der ist ein krasses Arschloch. Denn der schlägt seinen Sohn bis ins Erwachsenenalter hinein und der terrorisiert den. Und irgendwann sagt die Agnes, weißt du was, ey, du musst von deinem Vater weg. Weil der macht dich wahnsinnig, der macht dich depressiv. Und so kannst du nicht vernünftig schreiben und deswegen ziehst du jetzt nach London. Da machst du dann, was du eben so machst, und wir kommen dann bei Zeiten nach. So. Und dann ist Shakespeare halt weg. Und wir bleiben in dem Kaff, wo die da gewohnt haben. Denn das ist relativ wenig, Shakespeare und relativ viel Familie, vor allen Dingen Agnes und die Kinder.
Ach.
Genau. Das ist nämlich kein Künstler-Biopic. Also, ich meine, es kann niemand so tun, als wüssten wir nicht alle, wer William Shakespeare war, aber es wird nie explizit gezeigt, wie er Stücke schreibt oder seine Denkprozesse werden nicht ausgewälzt oder sonst irgendwas. Er ist halt immer weg und kommt dann kurz wieder und dann ist er wieder weg. So, der pendelt also irgendwie alle paar Monate mal so zwischen London und Stratford, wo sie da gewohnt haben. Und erst ganz am Ende des Films, das ist jetzt auch kein krasser Spoiler, ganz am Ende des Films wird es dann Agnes auch mal nach London verschlagen. Denn das Ende ist quasi ein Auszug aus Hamlet. Genau. Und das sehen wir dann halt im Globe Theater. Der Film ist, der sieht sehr schön aus, auf jeden Fall. Die Musik ist sehr zurückhaltend. Es geht also wirklich um das Schauspiel, um den Moment, um die Beziehungen, die diese Figuren zueinander führen. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern es jetzt ein Spoiler ist, wenn ich Dinge erzähle, die halt wirklich passiert sind. Das ist entweder man weiß das jetzt über Shakespeare oder eben nicht.
Ach so, aus Shakespeares Biografie.
Ja.
Ja. Sagen wir mal, ist es ein Spoiler, wenn du verrätst, wofür was Hamnet sein soll? Da bin ich irgendwie irritiert,
Hamnet ist sein Sohn.
Ah.
Genau, also das erste Kind ist eine Tochter und dann kommen Zwillinge zur Welt, ein Männlein, ein Weiblein und der kleine Sohn ist Hamnet.
Was hat's mit dieser, dass es so ähnlich klingt wie Hamlet, hat das irgendwas zu bedeuten?
Bevor der Film anfängt, wird so eine kleine Texttafel eingeblendet, die besagt, dass in der Region, in der sie damals gelebt haben, Hamnet und Hamlet wohl als derselbe Name gehandelt wurden. So.
Ach so.
Ich glaube, vielleicht war damals einfach die Schrift noch nicht standardisiert. So. Ich meine, wenn du zum Beispiel auf den, wenn du auf den Wikipedia-Eintrag von Anne Hathaway gehst, dann steht da auch, dass sie auch manchmal Anne war und manchmal Agnes oder Agnes. So.
Für die jetzt letzte Woche nicht die Folge nicht gehört haben, Anne Hathaway, die Frau von William Shakespeare, genau. Nicht die Schauspielerin.
Genau. Ja. Die hieß Anne Hathaway oder Agnes Hathaway oder Agnes Shakespeare. So. Das heißt, Hamlet, Hamlet ist ein und das Gleiche. So. Und der Film dreht sich sehr viel um Trauer und Verlust und wie das den Alltag und Beziehungen zueinander für immer verändern kann oder verändert. So. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Wenn ich jetzt nicht spoilern soll. Beziehungsweise, ich glaube, sogar in der letzten Folge habe ich den Film sogar schon gespoilert. Also eigentlich ist es auch wurscht.
Ungewollt.
Naja, ich meine, ich glaube, damals habe ich argumentiert, dass Dinge, die schon wirklich so in der Form passiert sind, irgendwie kein Spoiler sind, weil du bist halt ein Wikipedia-Klick davon entfernt, sowieso drüber zu stolpern. Naja.
Ja.
Sagen wir mal, im Mittelalter hat in Europa eine Krankheit gewütet, die einen Großteil der europäischen Bevölkerung ausgelöscht hat. Vielleicht hat das auch was mit dieser Familie zu tun, wer weiß.
Oh, ja. Reimt sich diese Krankheit etwa auf Rest?
Oder Fest? Naja, ja, ist es auch eigentlich gar nicht zum Lachen, ey. Es ist, sorry, es, ja. Nein, alles gut. Okay, also, und endlich haben wir damit ja auch dann auch unsere Überleitung, weil auch dieser Film hat einige Nominierungen bei den kommenden Academy Awards eingeheimst. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt gerade gar nicht, wie viele.
Das wissen wir sofort. Ich habe es doch hier schon.
Vielleicht fünf oder so.
Sechs. Und ziemlich genau acht.
Acht sogar, guck mal.
Ganz knapp.
Voll der Loser, ganz. Damit hat er nur halb so viel wie Sinners.
Oh ja. Genau, und was man hier an der Stelle auch mal ja, weiß ich nicht, lobend oder ja, was heißt lobend erwähnen? Nee, man kann zumindest erwähnen, weil es einfach ein Rekord ist. Blood and Sinners mit 16 Nominierungen, so oft wie kein Film zuvor, ne?
Ja.
Ich glaube, Titanic und was war es noch? Titanic, noch ein jüngerer Film. Die insgesamt 14 Titanic, Mal nominiert. La La Land. La La Land war es, genau. Titanic und La La Land.
Und All About Eve aus den 50ern.
Genau, genau. Ja, 14. Die waren insgesamt 14 Mal nominiert und haben zumindest Titanic hat 11 abgesahnt. La La Land, glaube ich, auch so 6, 7. Ja. Bei All About Eve weiß ich es nicht. Aber das ist schon beeindruckend. Und um mal den Elefanten im Raum direkt anzusprechen, Niklas, was denkst du, wie viel wird Blood and Sinners oder Sinners, wie er im Original heißt, dann tatsächlich mit nach Hause nehmen?
Mhm.
Was schätzt du?
Also ich möchte nur mal kurz einordnen, wie krass das ist, ne? Weil 16 Nominierungen bei 24 Kategorien.
Ja.
Also da gibt es nur relativ wenig Kategorien, wo der gar nicht mitspielt.
Ja, als bester Kurzfilm kann er nicht nominiert werden.
Ja, stimmt, du hast recht. Also wenn man, wahrscheinlich ist hier so Dokumentar und Animation so das Einzige, wo er nicht nominiert ist. Ne?
Ja, ja.
Heftig, Alter. Das ist ja echt überall nominiert. Ich sehe das gerade, ey. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, ich würde sagen, der Film kann froh sein, wenn er die Hälfte davon kriegt. Und das wäre wahrscheinlich ja, schon hochgegriffen. Vielleicht geht es so in Richtung 5.
Ich denke auch. Ich würde mich freuen über jeden Oscar, den er kriegt, weil ich habe jetzt hier in dem Jahr auch nicht so meinen Favoriten. Aber das kann so ein Ultrasnap werden einfach, ne? Also der kann einfach alles gewinnen oder auch nichts.
Ja.
Und das wäre halt noch ultra bitter, ne? Wenn er da tatsächlich auch gar nichts mit nach Hause bringt. Wir denken mal an Black Panther, ne, der ja auch sehr überraschenderweise in dem damaligen Jahr als bester Film nominiert war. Und daran erinnert mich das auch so ein bisschen, muss ich sagen. Man könnte jetzt schon sagen, dass das schon so eine Art, ja, wie so eine Art Sprachrohr für die Black Community verstanden werden kann, ne? Ich meine, der macht viele Themen auf, ne? Diskriminierung, die Rassentrennung, ich weiß jetzt nicht, zur Zeit der Prohibition, ne? In den 20ern spielt er, glaube ich, 20er oder 30er Jahre.
Ja, ich glaube in den 20ern.
20er müssten es noch sein, Ende der 20er wahrscheinlich. So, ja, das sind ja, sowas, glaub ich. Sind ja so die Leitmotive des Films tatsächlich. Ah, nee,
sorry, 32.
32, okay. Ja. Aber Alkohol war trotzdem nicht ganz legal, so zu beschaffen. Ich
glaube, die Prohibition.
Das ging ein bisschen länger sogar, ne? Als in die 20er Jahre. Wie auch
bis immer. 33.
Bis 33 sogar, ja, siehst du?
Von 20 bis 33.
Ja. Ja, jetzt rede ich mich hier schon um Kopf und Kragen. Aber ich sehe es jetzt auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich freue mich für jeden Oscar, den er von den 16 Nominierungen kriegt. Aber ich sehe es auf jeden Fall nicht direkt. Ja.
Also bei mir ist das eher so, also mir ist das egal, ob der Film Black Cinema ist oder nicht. Ja, ich finde, der Film hat auch außerhalb dessen eine Identität. Der ist schon irgendwie Black Cinema, aber er ist nicht nur Black Cinema, würde ich sagen. Nee, warum ich das denke, ist eher, weil in den letzten Jahren immer wieder Filme so über ein Dutzend oder rund ein Dutzend Nominierungen hatten und dann am Ende so mit drei Dingern nach Hause gegangen sind.
Ja.
Weißt du, hatten wir nicht sogar, war es nicht sogar The Irishman, der irgendwie 11 Nominierungen hatte und am Ende gar nichts gewonnen hat, so mäßig?
Ja, möglich. Irishman weiß ich jetzt nicht.
Also der hatte
aber das,
sehr viele Nominierungen. Oder hier, Killers of the Flower Moon war doch auch so eine Geschichte.
Ja, das war aber auch ein hartes Jahr, glaube ich. Killers of the Flower Moon, da waren sehr viele, da waren sehr viele gute Filme. War das nicht sogar das Oppenheimer-Jahr? Das Killers of the Flower Moon im... Wobei, nee, der kam, glaube ich, im... da war es relativ kalt. Als ich da im Kino war.
Guck mal, also auch hier, ne? Also, sorry, also auch Joker, ne? Also
ja.
Joker 11 Nominierungen, Irishman 10 Nominierungen, ja. Joker hat 2 gewonnen, ja.
Mhm.
Once Upon a Time in Hollywood, 10 Nominierungen, 2 Oscars. Also, deswegen, ne? Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich wollte das.
Nee, also es stimmt schon. Also ich erinnere mich jetzt tatsächlich auch nur an Oppenheimer, der zuletzt wirklich viele Nominierungen hatte und auch viel gewonnen hat, viele Trophäen. Ich glaube bis zu 8, ne, müssen es da gewesen sein. Bei auch möglich 13 möglichen oder was, aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass hier das Feld relativ so fair,
ja,
also dass die Gewinner relativ fair verteilt werden,
ja.
Oder was heißt fair?
Ja, ich weiß schon, was
gleich ausgeglichen, so
auch das Jahr darauf, Mank 10 Oscars, 2 gewonnen, so, das heißt, es,
ja. Mank hat auch eine Menge Bass gehabt. War auch ein Netflix-Film. Wir haben ja hier auch alleine in dem Feld haben wir ja, lass mich mal gucken, 1, 2, 3 Netflix-Produktionen, ne? Unter den Filmen mit den meisten Nominierungen. Bester Film-Nominierungen, ja. Train Dreams, K-Pop Demon Hunters hat ja auch 2 Nominierungen. Und eben Frankenstein. Ja, was denn?
So, ich gehe gerade so die Jahre durch, ne?
Ja.
Bisschen. Das Jahr darauf, The Power of the Dog, 12 Nominierungen. Ja. Ich glaube, der hat keinen einzigen Oscar gewonnen, Alter.
Nee.
Weißt du, dass ein Film so einen Sweep macht wie Der Herr der Ringe 3, kann auch nur Der Herr der Ringe 3 so, oder Titanic meinetwegen. Ja. Aber dass die dann wirklich so viel auch nach Hause nehmen, ist ultra, ultra selten so, deswegen...
Blood and Sinners, One Battle After Another sind bei weitem nicht ein Herr der Ringe 3, auf jeden Fall.
Eben. Ey, wann war denn eigentlich nochmal Killers of the Flower Moon? Ich habe gerade irgendwie versucht, den zu finden.
Aber ja, ich erinnere mich noch, dass das Jahr ultra stark war.
Nee, Killers of the Flower Moon, ich sehe es gerade hier, ich habe es endlich gefunden, 10 Stück und glaube ich gar keinen Oscar gewonnen. Dafür aber Oppenheimer, 13 Nominierungen, 7 Oscars, ne? Also wie gesagt, ja. diese krassen Anzahlen an Nominierungen, die muss man immer relativ nüchtern betrachten.
Ja, und wie du schon gesagt hast, diese Sweeps, den gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja,
genau.
Ja, ich habe es jetzt schon 10-mal gesagt, wenn Blood and Sinners 13 Trophäen abräumt, ey, verdient wäre es auf jeden Fall. Das wäre auch ein Statement. Wie wollen wir denn jetzt durchgehen? Wollen wir jetzt hier die Filme einzeln so ein bisschen abklappern oder Kategorien? Nee, was hattest du gesagt? Anhand der besten Filme, ne?
Also ich wollte noch kurz einen Nachtrag zu Blood and Sinners bringen. Es wäre auf jeden Fall krass, wenn der Film hart abräumt, weil erstens, es ist halt schwarzes Kino nach wie vor.
Ja.
Und es ist ein Horrorfilm. Zumindest hat er so. Und dass ein Horrorfilm, ein Black American Horrorfilm, die meisten Nominierungen jemals bei den Oscars einheimst, das ist schon heftig. Und wenn er dann noch performen würde, was auch die Trophäen angeht, das wäre noch heftiger. Ich habe gerade gesagt, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite Hollywood liebt ja eigentlich solche Geschichten, ne? Solche Erfolgsgeschichten.
Nach der Logik kann das auch gar nicht so ein Sympathieding von der von Black Hollywood sein, ne?
Ich meine, es kann es ja trotzdem mehr, sein.
Ja, so. kann, genau, ja.
So. Und natürlich auf der anderen Seite, und jetzt sind wir schon wieder so ein bisschen dann bei Best Pictures, kann ich mir aber auch vorstellen, dass gerade jetzt vor dem Hintergrund mit dieser ganzen Eisscheiße auch One Battle After Another einen gewissen Bass haben wird. So, das sind ehrlicherweise die beiden Filme, die ich da vorne sehe. Du hast das heute in unserer Telegram-Gruppe mal ganz lustig formuliert. Du hast gesagt so, für mich ist dieses Jahr so ein Jahr, wo ich mich bei all diesen Filmen frage, so, waren die wirklich so gut, dass die jetzt den Oscar verdient hätten für bester Film?
Ja.
Ich meine, guck mal, also Bugonia zum Beispiel ist ein schräger Film, aber ist es der beste Film des Jahres? Wahrscheinlich eher nicht. Formel 1 will ich gar nicht erst drüber reden. Frankenstein habe ich nicht gesehen, aber ich bezweifle es. Hamlet ist so ein Film, der ist ganz nett, aber ich weiß jetzt, für mich hat er zum Beispiel kaum einen Wiederschauwert. So. Mhm. Und deswegen weiß ich nicht. Marty Supreme ist vielleicht ein bisschen zu nischig, obwohl ich den sehr unterhaltsam fand. One Battle After Another ist halt so ein Film. Ich weiß, das ist so eine Hate-It-or-Love-It-Geschichte, aber der hat halt für mich den aktuell politischen und im Nachgang vielleicht auch den kulturellen Impact, um diese Auszeichnung verdient zu haben. Zu Secret Agent kann ich gar nichts sagen, habe ich nicht gesehen. Sentimental Value ist für mich so ein bisschen zu artsy, glaube ich, für diese Auszeichnung. Und Train Dreams ebenso. So, realistisch gesehen bin ich tatsächlich bei Sinners oder One Battle. So, das sind für mich so die beiden Filme, die es untereinander ausmachen könnten. So. Zumal The Secret Agent, wenn sie dem unbedingt einen Oscar zudrücken möchten, dann machen sie das halt wahrscheinlich dann beim Best International Film.
Ich wollte es gerade sagen, ist nicht Secret Agents und Sentimental Value, sind die nicht beide beim besten International Film nominiert?
Aber Secret Agent hat, glaube ich, nochmal einen anderen Bass als Sentimental Value.
Mhm.
So.
Interessant auf jeden Fall, ne? Die Logik oder die Oscar-Logik besagt ja, wenn der Film bei Best International Picture nominiert ist und bei Best Picture.
Dann gewinnt er Best International, ja.
Gewinnt er Best International. Jetzt haben eigentlich wir hier sogar schon, zwei davon, ne?
Ja. Ich könnte mir halt Secret Agent vorstellen, weil der Dude, wie heißt der nochmal?
Vecna Moura,
der hat doch den, glaube ich, die Auszeichnung über den Globes gewonnen. So für sein Schauspiel, deswegen.
Ja.
Okay, Stellan Skarsgård hat da auch gewonnen. Entschuldigung. Aber, ey, ich denke mal, der Preis wird an Secret Agent gehen.
Ich will den unbedingt sehen. Bin sehr gespannt.
Weißt du irgendwas über diesen Film? Kriegt der bei uns einen Starttermin? Ist der schon gestartet? Ich weiß,
der lief im Oktober oder November, glaube ich. Relativ kurz nur.
Ich hab den so hart
verpasst. Relativ kurz, ja, ich hab den auch. Der lief, also bei mir hier im Kino lief er nur sehr knapp. Also so, weiß nicht, vielleicht 2-3 Wochen so lief der, glaube ich, bei uns hier im Kino, ja.
Aber gut, manchmal ist es ja so, dass sie dann Filme vor den Oscars noch ein, zweimal zeigen, so.
Ja, das wäre auf jeden Fall toll. Ja. Du hast ja Marty Supreme, hast du ja gesehen, ne?
Ja.
Ja. Und genau. Der ist, aber der ist für dich, spielt der keinen, also so schauspielerisch, Timothée Chalamet ist da gesetzt oder?
Also da muss ich sagen, das fällt mir ganz, ganz schwer. Actor in the leading role, weil wie gesagt, dieser Vecna Moura hatte halt seinen Buzz bei den Globes. Ethan Hawke kann ich gar nichts zu sagen, aber Timothée Chalamet, DiCaprio und Michael B. Jordan haben alle drei auf ihre Weise eine krasse Performance gemacht und ich weiß nicht, für wen sie sich entscheiden werden. Timothée Chalamet ist jetzt halt 30 und schon zum dritten Mal nominiert, so irgendwann muss es da auch mal knallen, sag ich mal. Aber Leo, finde ich, macht auch eine verdammt geile Performance in One Battle. Ich weiß, so der Film geht gar nicht an dich, aber ich finde einfach seine Rolle schon krass, selbst wenn er da nur so einen verkifften Big Lebowski spielt.
Was ja nicht schlimm ist. Ich gucke den ja gerade. Ich habe es gestern nicht mehr ganz fertig geschafft. Ich gucke den ja gerade zum zweiten Mal noch.
Ja.
Und ja, dann werde ich sehen. Also ich habe nur gemerkt, die ersten 45 Minuten, wie ich den jetzt wieder geguckt habe, Tajana Taylor, was mich ultra freut, dass sie als beste Nebendarstellerin nominiert ist, obwohl sie nur im Prolog ist. Freut mich total und aber er zieht mich nicht in seinen Bann hinein. Der Film ist einfach, ja, wie soll ich sagen, der ist so ein bisschen chaotisch inszeniert, ne?
Ja, ja, kann ich schon verstehen,
der, der macht ja schon im Prolog so viele Fässer auf, wo man nicht weiß, muss ich jetzt hier dem folgen, muss ich dem folgen, oder wo ist der rote Faden? Ach so, es ist ja nur der Prolog, weißt du so. Ja. Und dann rollt er das ganze Ding nochmal von vorne auf. Also da kenne ich die Paul Thomas Anderson Filme, kenne ich so nicht.
Ja.
Ich kenne sie eher sehr geradlinig erzählt, ja. Und ja, diese Geradlinigkeit,
die, das stimmt,
ja. Da ist schon eine Menge los, genau. Ja. Ist schon sehr wegweisend und das ist eigentlich genau das, was, was die Oscars lieben.
Deswegen, da muss ich auch sagen, also ganz ehrlich, Stellan Skarsgård in allen Ehren, das wird auf jeden Fall One Battle unter sich ausmachen, meiner Meinung nach.
Das,
also ja. Sean Penn war krass in dem Film, so krass ekelhaft.
Oh ja.
Aber Benicio del Toro hat auch, meiner Meinung nach, ist der sogar fast die wichtigste Figur in diesem Film gewesen. Selbst wenn er nur so ein Nebendude war. Aber ey, dass der da so diesen Kiosk da betreibt an der Front und im Hinterzimmer hat er dann die ganzen Illegalen da, das ist schon heftig, so einen Einblick in dieses Leben zu bekommen.
Der mexikanische Sensei.
Der mexikanische Sensei, ja, Mann.
Krass. Also Jacob Elordi mochte ich als Frankenstein, aber der ist ja auch wirklich nicht...
Ja.
Ich finde, das ein bisschen verschenkter Slot.
Ja.
Der hätte auch gut und gerne jemand anders...
Ja.
Kriegen können. Was mich besonders freut, muss ich ja sagen, ist tatsächlich Amy Madigan für Weapons.
Ich wollte gerade sagen, also da wird One Battle für mich zumindest den kürzeren ziehen, weil ja, Tiana Taylor war gut, aber ohne Scheiß, Amy Madigan ist jetzt schon zu so einer Art Horror-Ikone geworden.
Total.
So innerhalb von einem halben Jahr so. Die ist so, die ist jetzt schon, ja, Horror-Ikone, die ist so ein Meme, Alter, mit der Rolle, also. Ich meine, Menschen, die in Horrorfilmen spielen, werden ja auch gerne mal übergangen so.
Ja.
Ich werde auch niemals aufhören, Hereditary da anzubringen so. Ja. Das ist nicht okay, dass die, meine Fresse, wie heißt sie denn jetzt nochmal? Wie kann ich das vergessen? Toni Collette, dass Toni Collette da nicht mal nominiert worden ist.
Ja.
Ist eine Farce, Alter.
Ja, ganz ehrlich. Ja, ja.
So. Aber ja, Amy Madigan, ich, also ich sehe die da.
Bitte, sag mir bitte, haben wir hier im Podcast drüber gesprochen und darüber sinniert, ach, wie schön das wäre, wenn sie nominiert werden würde für einen Oscar, oder haben wir das off the records gehabt?
Ja, ich hoffe, wir haben das hier auch mal on tape gesagt.
Ich meine, vor ein oder zwei Wochen, ne, oder als die Globes raus, als wir die Globes besprochen haben, haben wir doch darüber geredet, ne? Wir beide. Ich weiß nur nicht mehr, ob wir das on tape hatten oder ob wir im Vor- oder Nachgespräch darüber philosophiert und sinniert haben, dass Amy Madigan so eine Wunschvorstellung, ne, dass sie für einen Oscar nominiert wird und dann fiel ihr Name und ich habe echt gejubelt, ey. Ich hab echt gedacht, geil, krass. Endlich mal eine sinnvolle Entscheidung, ne?
Ja, und das ist ja auch so ein bisschen, okay, da kriegt jetzt Weapons keine Auszeichnung für, aber dieses Gefühl, wen du castest und wen nicht und wer auf der Leinwand funktionieren wird miteinander und wer nicht, damit steht und fällt ja ein Film im Endeffekt. Ja, so bestes Beispiel, so irgendwann haben sie gecheckt bei Back to the Future, okay, mit Eric Stoltz funktioniert das einfach nicht.
Ja.
Dann haben sie Michael J. Fox doch rangeholt und die beiden haben vielleicht die geilste Leinwandchemie aller Zeiten, so, also auf Buddy-Ebene. Und deswegen haben die sich dann jetzt gedacht, okay, dieses Jahr führen wir mal Best Casting als neue Oscar-Kategorie ein. Ey, und da muss ich tatsächlich sagen, wie gesagt, schon wieder, ich habe The Secret Agent nicht gesehen, aber das sind schon wirklich geile Anwärter.
Ja.
Das sind schon geile Anwärter. Also die Casts, die hier berücksichtigt wurden. Und die Casting Agents, die dahinter stehen, haben so auf jeden Fall einen geilen Job gemacht. Ich bin sehr gespannt, wer diesen geschichtsträchtigen ersten Oscar abräumen wird.
Vielleicht auch den letzten nachher. Ja. fühlt sich meiner Meinung nach, zumindest in diesem Jahr, ein bisschen doppelgemoppelt an. Einfach aus dem Grund, es ist ja schön und gut, dass hier die Casting Director Cassandra Koulikoudis für One Battle After Another nominiert ist oder Francine Maisler für Blood and Sinners. Aber, und jetzt deshalb doppelt gemoppelt, weil die Hauptdarsteller sind ja hier irgendwie auch und die Nebendarsteller, ne, mehrfach nominiert nochmal. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen, ich habe verstanden, dass das Ensemble gut ist, weißt du so. Also,
ja, aber
irgendwie also fällt die Wichtigkeit der einen Kategorie dadurch, die Wichtigkeit zum Beispiel des Best Castings rückt ein bisschen in den Hintergrund, sage ich mal, in den Schatten, wenn jetzt vorher schon, sage ich mal, Michael B. Jordan gewinnt und von mir aus hier Delroy Lindo gewinnt und dann auch noch Wumi Mosaku, dann ist ja klar, dass irgendwie Best Casting an Blood and Sinners geht, weißt du so, ne?
Ich weiß nicht. Also ich kann dir wenigstens ein Beispiel, ein Gegenbeispiel nennen.
Ja.
Es ist nie eine einzige Person für den Oscar ausgezeichnet worden für ihren Auftritt im Herrn der Ringe, egal in welchem Teil. Aber hätten diese Filme ein Best Casting Award verdient? Fuck yeah, Alter.
Ja, ja.
Weil
ja.
Die Gefährten haben funktioniert, so.
Ja, stimmt. Stimmt. So,
das ist halt ein ganz eigenes Department. Und selbst wenn irgendwie, weiß ich nicht, Frodo gewonnen hätte, ich hätte mich dennoch darüber gefreut, so was. Das Ensemble, das ist ja noch so viel mehr als nur Leo DiCaprio oder nur Timothée Chalamet, weiß ich nicht. Ja, das sind ja in so einem Film, weiß ich nicht, vielleicht 10 Key-Figuren oder so, die alle miteinander harmonieren und funktionieren müssen, weil dir das uns alles auf den Sack geht. Und die Weitsicht, zu denken so, die kann mit dem funktionieren und dann funktioniert das alles miteinander gut, so, das finde ich schon ein wichtiger Job.
Alleine auch so die Nebendarsteller, ne? Auch die darf man nicht vergessen.
Voll.
Und davon hat ja so ein Film wie One Battle After Another hat ja davon ewig viele auch, ne? Also Darsteller, die jetzt vielleicht nur also wirklich Nebenrollen spielen, die nicht präsent genug für so eine Nominierung sind, aber eben präsent genug, dass man sich an sie erinnert, ne? Oder dass man die Wichtigkeit dieser Figur irgendwie nicht untergraben sollte. Und das ist schon eine Kunst. Also ich feiere auch gute Ensemble, das stimmt schon. Ist halt witzig, ne, wenn man jetzt hier so bei Wikipedia ist, von den Best Casting Directors, ne, 4 von 5 haben gar keinen eigenen Wikipedia-Eintrag, ne? Ist alles rot. Ist auf jeden Fall eine Branche, die im Kommen ist. Aber beim Best Make-up ist es ähnlich, ne? Die sind auch, die Leute haben auch irgendwie keinen eigenen Wikipedia-Eintrag.
Du musst schon eine krasse Make-up-Person sein, um so einen Kultstatus zu haben, dass du einen eigenen Wikipedia hast, so Rick Baker-mäßig oder so.
Ja, also wir ballern ja jetzt eh nicht die einzelnen Kategorien durch, ne? Wenn du noch was auf dem Herzen hast, dann hau raus. Ansonsten würde ich dich noch fragen, wer ist für dich so der größte, also was ist so der größte Snap jetzt bei den Nominierungen?
Der größte Snap bei den Nominierungen? Oh, das ist eine gute Frage.
Kannst du noch drüber nachdenken? Musst du drüber nachdenken? Dann hau ich meinen schon mal raus.
Ja, mach ruhig. Ich hab's ja schon eine, aber mach ruhig.
Okay. Also ich find's schade auf der einen Seite, dass ich habe den Film nicht gesehen. Benny Safdie ist es,
ja,
ne?
The Smashing Machine, ja.
The Smashing Machine. Also ich find's schade, dass wir bei dieser Oscar-Verleihung nicht so ein Brüder-Battle haben. Das hätte ich mir gewünscht, muss ich sagen. Und das ist ja auch so ein bisschen die Anspielung unserer, also ich muss schon sagen, ich bin kein Fan von The Rock. Ich mag den überhaupt nicht. Mir war es auch immer ein Dorn im Auge, dass The Rock zu der Oscarverleihung eingeladen wurde und da über einen roten Teppich stolziert. Mochte ich überhaupt nicht. Wenn er sich jetzt eben seine Schauspielsporen verdient hat, dann sei es ihm gegönnt. Da bin ich der Letzte, der sagen würde, der hat nichts in der Riege von seriösen Schauspielern verloren. Also wirklich, wenn er sich da echt einen Wolf gespielt hat, dann ist das okay von mir aus. Mhm. Ich werde den Film jetzt auch noch gucken, aber ja, ich finde es ein bisschen schade. Und mein Nominee-Snap ist auf jeden Fall Eddington, ne? Ja. Der spielt ja gar keine Rolle.
Den hatte ich ja schon gar nicht mehr auf dem Schirm, ja, stimmt.
Ja.
Obwohl dann wiederum die Frage, hat Ari Aster jemals eine Rolle bei den Oscars gespielt, ey?
So Hereditary war zumindest.
Ich glaube nicht, ey.
Auch nicht. In keiner weiteren Kategorie, ne? Mhm. Nominiert. Midsommar auch nicht, ja.
Ja. Ja. Hast du noch einen oder war das
dein Snap? Nee, also eigentlich war es, genau, diese verpasste Chance mit dem Brüder-Battle und eben, dass Eddington so überhaupt gar keine Rolle mehr spielt.
Ja.
Im Kinojahr 25. Ja. Nur für mich.
Ja. Check ich, ey. Okay, jetzt muss ich mal überlegen, wie ziehe ich denn jetzt diesen Snap hier auf?
Ja.
Also zum einen hatte ich so diesen kleinen, süßen A24-Film, Die Legende von Ochi.
Ah.
Ich habe gerade geguckt, der ist auch April 25 herausgekommen, sowohl hier als auch dort. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein 2025er-Film. Mhm. Den hätten sie, ich finde, den hätten sie ruhig mal so in sowas wie Kamera nominieren können oder auch beste visuelle Effekte, weil der war tatsächlich nicht schlecht, ja. Also der hatte bestimmt nicht schlechtere visuelle Effekte als so The Lost Bus, Alter. Wer redet über diesen Film, ey?
Ja.
Und dann war ich letzte Woche. Da war ich in einer Pressevorführung von einem Film, der lief in den USA tatsächlich schon 2025 und hier aber erst dieses Jahr, der kommt jetzt bald erst raus. The Testament of Anne Lee.
Ah.
Da geht es um so eine religiöse Sekte aus den USA, die Shaker hießen die. Und da spielt Amanda Seyfried die Hauptrolle.
Mhm.
Und ich muss tatsächlich sagen, die Performance hat mich stark beeindruckt. Also der Film ging mir in manchen Facetten so ein bisschen auf die Nüsse. Aber sie hat wirklich krass gespielt. Das heißt, da hätten sie sich vielleicht wenigstens eine Nominierung für ihr Schauspiel aus dem Kreuz leiern können. So. Ja.
Das ist ein A24-Film.
Nein.
Nee.
A24, aber ist auch dabei bei Best Actress in a Leading Role, nämlich If I Had Legs, I'd Kick You, das ist A24.
Das wäre jetzt noch meine letzte abschließende Frage gewesen, wie sind denn die Oscar-Nominierungen aus Sicht von A24 eigentlich, ja?
Naja, das gut, ne, Marty Supreme, einer der fettesten Player ist A24, ja. Ne?
Ah, okay, Marty Supreme, ja.
Das ja, If I Had Legs, I'd Kick You, okay. A24 und jetzt
Bogonia, ne?
Bogonia auch. Nee, ist nicht. Nee.
Ach, der ist nicht A24.
Mm-mm. Irgendwie hat Lanthimos seine Zusammenarbeit mit denen eingestellt, ich weiß auch nicht.
Die anderen Filme waren alle A24, ne? Von ihm. Oder die letzten drei oder was, ja.
Seit The Favorite nicht mehr.
Ach, seit The Favorite, okay.
Ja, also Lobster und Killing of the Sacred Deer waren, aber genau. Nee, ich glaube, das war es auch schon fast, um ehrlich zu sein.
Dann haben sie einen sehr prominenten Player mit Marty Supreme auf jeden Fall, ja.
Ja.
Also, wie gesagt, mir, ohne ihn gesehen zu haben, ich habe nur den Trailer letzte Woche zum ersten Mal gesehen und gefiel mir richtig gut, was ich da gesehen habe. Also hat mir Bock gemacht auf den Film, obwohl mich Timothée Chalamet und dieser ganze Oscar-Buzz jedes Jahr aufs Neue, weißt du so. Du hast es ja eben auch gesagt mit der Junge ist erst 30 und also come on, lass mal die Kirche im Dorf, weißt du so. Der hat ja gerade mal bei Call Me By Your Name eine Pupsrolle gespielt und da haben sie ihm schon die Oscars hinterhergeworfen, weißt du so, ne? Das hat mich da schon genervt, ja. Also einfach nur so, der Hype war mir zu groß, weil der Typ war einfach so, der war dann plötzlich da, dann war er Stilikone, dann war er der beste Schauspieler, weißt du so, dann war er der schönste Mann und ja, das hat, deshalb, ich meine, meine Beziehung zu Chalamet ist so ein bisschen angeschlagen. Oder wir hatten keinen guten Start, sagen wir mal
der,
so.
Der ist dir zu omnipräsent.
Der ist mir zu omnipräsent, ähnlich wie Pedro Pascal, weißt du? Das ist auch
ja,
so.
Ja, check ich.
Macht euch mal locker, weißt du so. Das ist.
Ja.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite, ne, an Emma Stone haben sie ja auch einen Narren gefressen. Ich meine, die ist auch einfach gut, aber ey, ganz ehrlich, die hat jetzt inzwischen 7 Nominierungen. Die ist nämlich 2-mal nominiert, ne, jetzt wieder. Als beste Hauptdarstellerin und dann auch als Produzentin für Bourgogne.
Ja. Ja. So. War nicht, warte mal, ich muss noch mal gucken, war nicht irgendwo auch Steven Spielberg? Da gab es so eine völlig irre...
Ja, der ist nominiert als Produzent für Hamnet.
Als Produzent für Hamnet, ja, ne? Ja.
Da waren doch...
Der kriegt einen Produzenten-Oscar, Alter. Ja, dann kommt noch Spielberg auf die Bühne. Wäre auf jeden Fall witzig.
Das wäre witzig, Zusammen mit Sam Mendes, ey.
Ach genau, mit Sam Mendes war es. So war es, genau. Ja. Das wäre witzig, wenn da plötzlich Sam Mendes und Spielberg auf die Bühne kommen. Ja,
ja, Mann.
Ich freue mich auf jeden Fall übelst auf die Oscars, muss ich sagen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ich war echt so ein bisschen, aber als dann die Globes kamen und so, dann, weil gegen Ende des Jahres dachte ich mir noch so, ach, was wird da schon nominiert werden nächstes Jahr? Und als die Globes dann kamen und als jetzt die Nominierungen rauskamen, war ich schon so, cool, ich freue mich. Also ich war schon echt ein bisschen gehypt und genau, besonders die Schauspielerkategorien, also ich kriege jetzt schon ein bisschen Gänsehaut. Ich habe echt wirklich, ich habe wirklich, wirklich Bock drauf.
Ja, auf, Mann.
Und ich werde mir auch den Montag wieder frei halten und will es auf jeden Fall nachts ich wieder auch. Gucken. Ey. Das ja, ist also, ist mein Super Bowl sozusagen.
Ja, Mann. Ich habe mir jetzt auch wieder den, ich habe jetzt den
oder Ehrgeiz mein Super Sunday.
Ja, ich habe jetzt auch den Ehrgeiz gefasst, alles zu gucken. Also mir fehlen ja nur noch 2 Filme.
Ja.
Frankenstein gehe ich halt einmal auf Netflix und den anderen Secret Agent, den werde ich schon irgendwo erwischen. Ey. Ich hoffe es zumindest.
Vergiss nicht K-Pop Demon Hunters, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ey. Das ist mein, der steht schon ganz oben auf der Liste. Och nee, Alter, der läuft nur noch in Köln. Ich könnte heulen, Alter. Och nee.
Welcher jetzt?
Secret Agent.
Ach so, Secret Agent.
Naja, ja, immer so 20:30 Uhr abends, ey. Und dann, oh nee. Naja, gut.
Ja, so mal gucken. Vielleicht machen wir auch ein kleines Tippspiel wieder.
Und der geht 2 Stunden 40 Minuten. Och nee, och nee.
Ja, der geht richtig lang, das weiß ich schon.
Oh,
ja.
Nee.
Ja.
Leck mich doch.
Der geht schon ein bisschen.
Ja, so ein Tippspiel, ja. Sollte man nicht machen, ne?
Ja.
Aber gut, Kinder. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Ihr konntet vielleicht mal wieder so ein paar Filmideen mitnehmen. Mhm. Ihr seid auch hyped auf die Oscars.
Mhm.
Schreibt uns irgendwie in irgendwelche Kommentare rein, was eure Favorites sind. Egal, ob jetzt bei bester Film oder bestes Schauspiel, männlich, weiblich, whatever. Schreibt es uns. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß beim Filme und Serie schauen. Egal ob zu Hause oder im Kino. Von mir aus schon mal einen guten Ritt und das letzte Wort hat dann der Matze.
Ich sag einfach nur Tschüss.